Ich begrüße Sie. Wir haben vorige Woche uns etwas genauer mit der Bedeutung zu befassen begonnen, die der Begriff Metapher für Proust hat. Das ist ein wirklich zentraler, vielleicht der zentrale Begriff in seiner Ästhetik, und da geht es um ein weites Spektrum von Einstellungen und Fragen, von der Stilistik bis zur Metaphysik sozusagen. Und das ist auch ein Begriff, der in diesem weiten Spektrum sozusagen eine gewisse Konsistenz herzustellen oder zu sehen erlaubt. Und diese Frage des Zusammenhangs, des Zusammenhalts des Werks, das habe ich Ihnen ja gleich am Anfang gesagt, in einer der ersten Stunden, war für Proust wirklich eine große Frage, nicht nur eine primäre Aufgabenstellung, sondern das ist auch gleich von der Publikation des ersten Bandes an etwas gewesen, wo er gezwungen war, öffentlich Stellung zu nehmen, weil man ihm eben da so massiv diese Vorwürfe der Unverständlichkeit wegen verwirrender Konzeptlosigkeit und unglaublichem Durcheinander gemacht hat. Von innen her gesehen hat die Konsistenzfrage mehrere Aspekte, und wir haben bisher vor allem einen sehr intensiv bearbeitet, nämlich das Problem. Das ist natürlich ein Konsistenzproblem, das sich ergibt aus diesem doppelten Anspruch von ästhetischer Theorie einerseits und literarisch-imaginativer Gestaltung. Und an dem Fall des Transports der Vierge haben wir dieses Problem selbst ein bisschen behandelt und vor allem auch den Willen, sich diesem Problem zu konfrontieren, besprochen. Wie sich der Wille sozusagen durchsetzt und selber manifestiert und ausdrückt, das Problem zu lösen. Das andere, was wir auch gesehen haben, war, dass diese Lösung natürlich auf jeden Fall sozusagen definiert werden muss auf der Ebene der Reihenfolge, also sozusagen der Bildung der Sequenz in dem großen Roman. Das konnten wir ablesen an den Hinweisen auf die Entstehungsgeschichte, wo er eben verschiedene Modelle ausprobiert hat. So ein Modell, wo zuerst das Erzählende und nachher das Theoretische kommt, oder Modelle, wo das die ganze Zeit durcheinander wächst und sich in kleineren, schnelleren Abständen abwechselt und so weiter. Und wir wissen ja, dass er dann zu einer Idee gekommen ist, dass er dann zu einer Lösung da gefunden hat, wo zwar sozusagen das eigentlich theoretisch Gehaltvolle am Schluss ist, aber die literarisch-ästhetischen Reflexionen im Einzelnen das ganze Werk durchziehen, genau genommen. Aber wichtig ist, dass die Erzählung selbst, das Plot, sozusagen die Geschichte, die man erzählen könnte, ja, sozusagen in dieser Frage der Sequenzbildung oder des Aufbaus nur ein Element ist und eher ein untergeordnetes. Also die Hauptprobleme sozusagen der Entwicklung, die der Roman nehmen muss, liegen gar nicht auf der Entwicklung der Geschichte oder einer Story, sondern die kommen von daher, dass eben theoretischer Anspruch, imaginative Darstellung und Erzählung drei Sachen sind, die so quasi miteinander vermittelt werden müssen. Und zuletzt mit dem Begriff der Metapher haben wir dann aber auch so quasi die entscheidende Agentur der Vermittlung zwischen all diesen Ebenen und Perspektiven gefunden. Also Metapher ist bei Proust etwas, was vermittelt zwischen all diesen Ebenen. Das geht eben von der Stilistik, also von der Wahl einer kleinen rhetorischen Figur, die in einem Ensemble von zwei, drei Sätzen sozusagen ein Highlight setzen kann, bis zu größeren Kontexten, wie wir heute noch einen kennenlernen können, und wo aber die Metaphorik selbst auch noch eine gliedernde Funktion hat, die bis in die Grundkonzeption reicht, also in den Bereich, den man sozusagen den eigentlichen der Rhetorik als Bereich der Dispositio bezeichnen würde. Und noch ein philosophischer Gehalt dann, nicht? Was wir da gesehen haben in dieser Frage des Extrahierens sozusagen einer Substanz aus den Empfindungen oder Wahrnehmungen. ein begrenztes Motiv, das man als Thema eines kleinen Abschnitts nehmen kann, den man der leicht herauslösbar ist, ein kleiner Abschnitt. Ich weiß nicht, welches Ding damit beginnt. Ich glaube, Sodom und Gomorra beginnt mit diesen paar Seiten da über die Geschlechtlichkeit der Pflanzen, über die Art der Reproduktion der Blumen, der Pflanzenbestäubung, die Bienen und diese ganzen Sachen. Das ist ein begrenztes kleines Thema, das aber auf der einen Seite durch die Wortwahl sich dann durchprägt, ja, so quasi weit über diesen Bereich hinaus, und auf der anderen Seite aber dem Abschnitt eine Position zuweist in einem viel, viel größeren strukturellen Zusammenhang, in dem Geschlecht überhaupt ein Gliederungsmotiv ist und in dem dieses Gliederungsmotiv Geschlecht sozusagen zusammenfindet, sich überblendet mit anderen dualen Gliederungsprinzipien, wie zum Beispiel dem Gliederungsprinzip der zwei Wege, Swan, der Weg zu Swan und der Weg zu den Germant. Zwei Wege, zwei Geschlechter, und zwar Geschlecht jetzt absolut immer in diesem Doppelsinn von Abstammungslinie und, wie wir sagen, Geschlechterdifferenz. Und schließlich eine Transformation der Konfrontation der zwei Geschlechter ihrerseits in die Zweiheit von Wegen, die die Geschlechter nehmen können. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also sozusagen von einer Dualität, die so quasi die Konfrontation der Geschlechter ist, eine Transformation in etwas, was sozusagen eine Figur ist, in der die Geschlechter zwei verschiedene Wege nehmen. Nach Sodom und nach Gomorra. Das ist ein ganz entscheidendes Aufbauprinzip bei Proust. Und das ist natürlich noch immer nicht alles. Das ist nur ein sozusagen kleines Stück aus so einem Querschnitt, den man da legen könnte. Also Metaphorik, das sollen diese Andeutungen Ihnen sagen, ist ein wirklich eminent komplexes Verfahren, solche Konstellationen zu realisieren, wo man dann sagen kann, da entfaltet der Roman dann natürlich seine eigene Logik in dem. Da gibt es dann diese Stimmigkeiten. Und für heute habe ich mir vorgenommen, Ihnen ein paar Beispiele dafür zu geben, wie dieses Verfahren konkret funktioniert. Zuerst Andeutungen zu dem strukturellen Aspekt auf der strukturellen Ebene. Da haben wir ein großes Thema ja schon besprochen. Da haben wir das Thema der Reise schon besprochen. Und dann auch ein Beispiel mitsamt seinen Folgen, wo man ganz textnah sein Verfahren sehen kann. Also wo man sozusagen direkt von der Ebene der Stilistik her sehen kann, wie das aufsteigt und wohin er sich mit solchen metaphorischen Mitteln eigentlich bewegen kann. Und zwar werde ich dabei auf zwei Autorinnen eingehen, also hauptsächlich auf einen und so am Rande noch auf eine andere, die zu dieser Strukturfrage etwas gesagt haben. Die sind beide in der aktuellen Proust-Forschung und Proust-Literatur eher weniger beachtet, haben aber sehr entschiedene Aussagen zu diesem Punkt gemacht. Das ist eben noch einmal die Anne Henri, die diese drei, wo ich Ihnen ja diese drei Texte, Proust, Romancier und wie heißt das an? Also ich weiß es nicht, wie die anderen heißen, die Titel geschrieben hat. Und vor allem zentral Wladimir Nabokov. Und über den Nabokov hauptsächlich. Nabokov, ich weiß nicht, wie Sie sich da, wer sich von Ihnen mit dem beschäftigt hat, aber es ist ein... Es lohnt sich, sich mit ihm zu beschäftigen. Der hat ja neben seiner Identität als Schriftsteller noch zwei andere Identitäten gehabt, noch zwei zusätzliche akademische Identitäten. Die eine als Lepidopterologe, Schmetterlingsforscher, und die andere als Literaturwissenschaftler, war an der Cornell University in den USA in beiden Funktionen. Es gibt auch über seine Arbeit als Schmetterlingsforscher recht gute Bücher und Dokumentationen jetzt. Es sind ja auch Sachen nach ihm benannt. Also er war da eine bedeutende Kapazität und das steht natürlich auch mit seiner literarischen Tätigkeit in einem Zusammenhang. Aber er war auch als Literaturwissenschaftler ein großer und bedeutender Mann. Das interferiert alles, wie gesagt, also die Reisetätigkeit in Lolita zum Beispiel, das hat natürlich was zu tun mit seinen ausgedehnten Reisen auf der Jagd nach den Schmetterlingen in Nord-, Mittel- und Südamerika. Aber ich, also das ist was man im Hintergrund haben soll. Ich beziehe mich jetzt vorläufig mal eigentlich nur auf eine Vorlesung, die er über Proust gehalten hat, im Rahmen einer Vorlesung über nicht-russische Literatur. Also es gibt zwei gut dokumentierte literaturgeschichtliche Vorlesungen von ihm. Die eine ist über russische Literatur und eine ist sozusagen über alles andere. Das sind diese Lectures on Literature. Also die Proust-Vorlesung ist eben das, aber da sind sie Lectures on Literature. Diese Ausgabe 1983, über was gibt es da noch? Über Jane Austen, Dickens, Flaubert, Kafka, Joyce, Stevenson. The Walk by Swan's Place, so übersetzt er den Titel des ersten Bandes. Das ist aber natürlich klar, dass es bei ihm eine ständige Auseinandersetzung mit Proust gibt. Also in seinem ganzen, auch literarischen Werk wird immer eine Diskussion geführt oder ein Gespräch geführt mit Proust, fast ununterbrochen. Das kommt halt in zwei Werken, kommt es besonders deutlich heraus, in Lolita auf der einen Seite, da werden wir uns dann auch nochmal damit beschäftigen, wenn wir bei Proust auf das Thema der Eifersucht kommen, und vor allem auch in seiner Autobiografie, Speak Memory heißt die, das ist auch ein sehr, sehr lesenswertes Buch und da kann man auch sehr viel interessante indirekt, also ich weiß nicht, wie oft Proust da genannt wird oder ob überhaupt einmal, aber das ist schon eine wichtige, dauernde Referenz. Nabokov hat in dieser Vorlesung kein Problem, im Unterschied zu vielen anderen Leuten, kein Problem zu sagen, was die Recherche ist. Also diese Frage, die wir da von Anfang an gestellt haben und wo ich mich drei Vorlesungseinheiten herumgequält habe, das ist für ihn in einem Satz erledigt. The whole, das Ganze dieses Romans, is a treasure hunt. Where the treasure is time and the hiding place the past. Und dementsprechend gehen seine Beobachtungen zur Struktur des ganzen Werkes natürlich von dem Konzept der Erinnerung aus, also wenn Sie wollen, von der Zeit her und nicht vom Raum, wie eigentlich meine Überlegungen. Ich habe Ihnen ja dann versucht, den Übergang zu konkreten Fragestellungen über dieses Reisemotiv, nicht, und über diesen Zusammenhang von Ort und Bewegung so ein bisschen nahe zu bringen. Er macht das anders. Aber für ihn ist Räumlichkeit schon auch eine wesentliche Dimension. Man könnte sagen, es verhält sich umgekehrt, als wir normalerweise sagen. Normalerweise sagen wir, zu den drei Dimensionen des Raumes kommt noch die eine der Zeit hinzu. Und bei ihm ist es halt mehr so, dass es in seiner Analyse oder in seiner Stellungnahme zu Proust die Zeit eine mehrdimensionale Angelegenheit ist und dann dazu noch Räumlichkeit kommt. Aber das ist wesentlich, und zwar ergibt sich das für ihn oder manifestiert sich das für ihn aus der Zentralität des Motivs der zwei Wege, also dieser beiden Spaziergänge, die man da in Combray machen kann. Der Weg, der an Swan's Villa vorbeiführt und der andere in Richtung auf das Schloss der Guermantes. Und es ist ja auch völlig offensichtlich, dass das eine strukturbestimmende Sache ist, und mit dem Titel des dritten Bandes, Le Côté Guermantes, hat man sozusagen ein Blow-up dieser Gegensätzlichkeit von zwei Wegen auf zwei Welten. Das Wichtige bei Nabokov ist, das erste Wichtige bei Nabokov ist, dass er auch das Ende des Romans eben in Bezug auf diesen Gegensatz sieht. Also er sieht er rückt nicht in den Vordergrund, was ich in den Vordergrund gerückt habe, das ist die hauptstrukturgebende Sache, der Gegensatz von theoretischer, ästhetischer Reflexion und poetischer Imagination ist, sondern für ihn, weil er ein Erzähler ist, selber, also weil er selber einer ist, der was schreibt, ist das für ihn immanent in der Erzählstruktur. Und was der Erzählstruktur sozusagen ihre Dynamik gibt, das ist diese Gegensätzlichkeit. Und darum sagt er, das Ende des Romans ist ihm gegeben mit einer Lösung in Bezug auf diesen Gegensatz der zwei Wege. Ne? The whole story, through all its 15 volumes in the French edition, is an investigation of the people related in one way or another to the two walks of his young life. Also alle Leute, die vorkommen, geht es eben darum, die sozusagen richtig zu positionieren in Bezug auf das Koordinatensystem, das quasi dieses spitzwinklige Koordinatensystem, oder ja, muss man wohl sagen, dass diese zwei Wege darstellen oder anbieten. Und zwar handelt es sich beim Schluss des Romans nicht darum, dass er, das ist sehr wichtig, dass er das jetzt sieht. Es handelt sich nicht darum, dass ein Prozess des Zusammenwachsens oder der Vermischung dieser zwei Welten an sein Ende kommt oder seine Vollendung findet. Das ist es nicht, was erzählt wird. Also die beiden Welten werden nicht deswegen zu einer einzigen oder dadurch zu einer einzigen, weil die Madame Verdurin jetzt den Prinzen von Guermantes heiratet. Also was jeder sensible Leser einfach so empfinden muss, dass es einem, wie man auf Wienerisch sagt, die Zechennägel aufrollt. Sondern es verhält sich eher so, dass der Endpunkt genau der Punkt ist. Der Endpunkt ist nicht der Punkt der Vermischung, sondern der Endpunkt ist der Punkt, von dem aus sichtbar wird, dass das immer schon eine Welt war. Also das, was als diese zwei Wege beginnt und was, wo diese Dualität dann vergrößert wird von einer Dualität von zwei Wegen zu einer Dualität von zwei Welten, also wo das so auseinandergeht, immer größer wird und so, am Schluss sichtbar wird, dass das eine Welt ist in Wirklichkeit. Also es ist nicht der Prozess des Zusammenwachsens in diesen Mesalliancen und so weiter, sondern es ist, die Dynamik liegt in einer Erkenntnis. Die Dynamik liegt in der Erkenntnis, dass es von Anfang an eine Welt war. Er zitiert zustimmend und sich darauf verlassend aus dem Buch eines gewissen Derek Leon, der das ist 1940 in London erschienen, Introduction to Proust. Die Vorlesung von Nabokov ist auch aus den 40er Jahren. Und das Zitat lese ich Ihnen vor. Ich lese Ihnen also das nicht aus dem Leon-Buch vor, sondern aus dem Nabokov. Der hat das auch entstellt, das Zitat. Das sage ich Ihnen dann gleich. Aber ich lese es Ihnen mal so vor, wie es da hier steht. As Derek Leon writes in his Introduction to Proust, Doppelpunkt. Marcel does not realize until he sees the two walks of his childhood united in Swann's granddaughter, in dem Kind von der Gilbert, that the segments into which we split life are purely arbitrary and correspond not to any aspect of life itself, but only to the deficient vision through which we perceive it. The separate worlds of Madame Verdurin, Madame Swann and Madame de Guermantes are essentially the same world, and it is only snobbery or some accident of social custom that has ever separated them. They are the same world not because Madame Verdurin finally marries the Prince de Guermantes, not because Swann's daughter eventually marries Madame de Guermantes' nephew, and not because Odette herself crowns her career by becoming Monsieur de Guermantes' mistress, but because each of them revolves in an orbit which is formed by similar elements, And this is the automatic, superficial, mechanical quality of existence that we already know from Tolstoy's works. Also das ist der Punkt, das zitiert er hier, dass der Grund dafür, dass das eine Welt ist, nicht ein sozusagen Vorgang in dieser Welt selber ist, sondern dass diese Welt in Wirklichkeit sozusagen immer schon eine Vielheit von Quasi-Welten war, in der überall die gleichen Leute sind, die sich nur so quasi auf verschiedenen Umlaufbahnen da bewegen. Und man ist jetzt versucht zu sagen, von ihrer jeweiligen Umlaufbahn sozusagen verschiedene Bilder von dieser jeweils gemeinsamen, von dieser ihnen allen gemeinsamen Welt haben, die dann sozusagen als verschiedene Welten aufgeblasen werden. Also zwei Sachen sind hier wichtig. Erstens, dass die Segmente oder Schichten, in die für uns das Leben zerfällt, das wären bei Proust also diese Wege oder Welten, nicht Zerklüftungen des Lebens als solchen sind, sondern von unserer defizienten Wahrnehmung, von unseren Perzeptionen her konstituiert werden. Und zweitens, dass die Einheit aller derartigen Wege und Welten nicht darin besteht, dass ihre Differenzen sich auflösen, sondern darin, dass alle Individuen in Umlaufbahnen kreisen, die von ähnlichen Elementen gebildet werden. Und in Wirklichkeit ist es eben so, dass das Zitat bei dem Leon dort endet, wo der sagt, but because each of them revolves in an orbit which is formed by similar elements and this is, und aus. Ja? Und da hat aber der Nabokov seine Anführungszeichen nicht hingemacht, sondern der hat dort noch hingeschrieben, and this is the automatic, superficial, mechanical quality of existence. Also das ist es, was sozusagen die Mechanik des Lebens oder die Mechanik der Existenz ausmacht. Das hat er selber geschrieben und dann hat er erst die Anführungszeichen gemacht. Das ist ein Trick, den er immer wieder mal verwendet hat, dass er sozusagen einen eigenen Gedanken hat sich einschleichen lassen in den von einem anderen. Also nicht nur umgekehrt, wie das die meisten recht gut können, ohne dass sie es geübt haben, das fremde Gedanken in ihre eigenen einschleichen lassen, sondern der hat das umgekehrt gemacht. Die Verschiedenheit der Welten wird von der Einheit der Welt nicht aufgehoben, weil diese Verschiedenheit gar nicht darin bestanden hat, dass das Welten gewesen wären, die von verschiedenen Individuen bevölkert waren. Das war gar nicht der Fall. Dass die verschiedenen Welten deswegen verschieden waren, weil dort verschiedene Individuen sind, die miteinander keinen Kontakt hatten und dann eben durch irgendwelche Entwicklungen einen Kontakt bekommen. Sondern, dass diese Verschiedenheit der Welten nur in der Verschiedenheit von Perspektiven, in der Verschiedenheit von Zyklen der Wiederholung, der Geschwindigkeiten, der Bewegung und so weiter bestanden haben. Ich weiß nicht, wie der Mr. Derek Leon auf diesen Gedanken gekommen ist. Aber auf jeden Fall ist das ein Gedanke, der Proust wirklich voll trifft, also der voll ins Zentrum geht. Das ist natürlich ein Gedanke, das sagt weder der Leon noch Nabokov, der eine ganz deutlich leibnizische Signatur trägt. Das ist eine Leibniz-Idee und ist bei Proust doppelt vermittelt, eben durch seine direkten Leibniz-Kenntnisse, die ihm durch diesen Professor Darlu vermittelt worden sind, aber vor allem durch sein Studium der Bücher und der Werke und des Werks des Philosophen und Soziologen Gabriel Tarde. Von diesem Gabriel Tarde, den erwähnt er sogar in der Recherche, glaube ich, ein oder zweimal, der Name kommt vor, oder vielleicht ist es nicht in der Recherche, sondern irgendwo anders, aber der kommt bei Proust vor, der Name. Der hat in den 1890er Jahren ein Buch publiziert mit dem Titel Monadologie et Soziologie. Monadologie et Soziologie. Ich habe die Sachen nicht gelesen, ich habe ein paar von den Büchern, da gibt es eine neue Werkausgabe, das ist eben die da, die hat der Eric Allies besorgt. Ich weiß nicht, ob jemand sich noch an den erinnern kann, der war eine Zeit lang in Wien. Ich bin über die Beschäftigung mit Deleuze auf den Tarde gekommen. Deleuze schreibt relativ viel über den Der war sehr stark von Nietzsche beeinflusst. Es spielt bei ihm eine große Rolle, ein Begriff einer affektiven Kraft, die sowohl einen aktiven Aspekt hat, also ein Verlangen, einen ist, und auch einen kognitiven Aspekt. Aber das ist mir jetzt zu kompliziert und ich habe mir das nicht genau genug angeschaut, um Ihnen was Verlässliches zu sagen. Aber wie gesagt, das ist ein ganz wichtiger Hintergrund für diese Idee, kann man ja auch in einer gewissen Weise schon aus dem Titel des Buches entnehmen. Nicht Verschiedenheit von Populationen macht die Verschiedenheit von Welten aus, das ist auch bei dem Tart sozusagen die Idee, sondern die Verschiedenheiten von Relationen, die Eigenschaften der Relationen, in denen die immer gleichen Individuen stehen können, machen die Verschiedenheit von Welten aus. Oder mit einem Wort, das irgendwo bei Gérard Genette sich findet und das man hier so quasi als Parole nehmen können: La structure dévore la substance. Also die Struktur verschlingt jede Art von Substanz. Und das gilt also wirklich in einem noch sehr, sehr viel weiteren Sinn, als diese eine Briefstelle vermuten lässt, die ich Ihnen voriges Mal vorgelesen habe, über seine Idee, den Roman nach dem Muster einer Kathedrale sozusagen aufzubauen. Und mit diesem ich werde jetzt dann gleich noch einmal zurückkommen auf die Vorlesung von Nabokov. Mit der setzen wir uns ein bisschen intensiver auseinander. Jetzt sage ich noch mal ganz kurz etwas zu Anne-Henri oder gebe Ihnen da ein paar Tipps, wo Sie da was lesen können. Aber ich glaube, das habe ich da nicht extra in dem Buch. Proust, Romancier, Seite 79, 80 ungefähr, gibt es ein paar Stellen, wo Sie sehr schöne Beispiele für diese Strukturanalyse, formalistische Sicht, mechanische Sicht bietet, wie Proust seinen Text konstruiert. Und sie hebt auch sehr gut etwas hervor, also da sieht man dann sozusagen, wo die Beispiele sind für das, was bei diesem Derrick Leon ähnliche Elemente heißt, dass die von ähnlichen Elementen bevölkerte Orbits sind. Nicht? Zum Beispiel, das hat sich sehr schön analysiert, dass immer wenn es darum geht, dass der Erzähler so eine neue zusätzliche Welt sich erobert, ja, also so, als Kleiner muss man sich ja jede Welt erst einmal erobern, aber die der Familie und eben diese größeren Zusammenhänge so einer bürgerlichen Welt und wie er sich dann die Welt der Aristokraten erobert und wie er dann in Kontakt kommt mit der Halbwelt so quasi, oder wie er da so Erfahrungen macht mit dass das immer gleich funktioniert. Da gibt es ein fixes Schema, wie so eine Welt erobert wird in dem Buch für den Erzähler. Das besteht darin, der erste Schritt, um eine neue Welt kennenzulernen, ist, sich in eine oder eben besser gesagt in die Frau zu verlieben, die diese Welt symbolisiert. Also egal aus welcher Entfernung, der erste Schritt ist einmal, man verliebt sich in die Frau, die dort sozusagen emblematisch diese Welt vertreten oder symbolisieren kann. Die nächste Aufgabe ist, an den Ort vorzudringen, wo sie buchstäblich wohnt. Also mal dorthin zu kommen, wo diese Frau wohnt. Und wenn diese Nähe gefunden ist, wenn dieser Kontakt hergestellt ist, der ja dann, das kennen Sie ja, die das Buch wirklich gelesen haben, wissen ja, dass das oft diese Nähe nicht unbedingt eine Nähe sozusagen des wirklichen Austausches ist, sondern dass da oft ausreicht, sozusagen zu beobachten, das Nachstellen oder so, genau dabei sein, wenn die ausgeht und sehen, wann kommt sie wieder zurück, wo fährt sie eigentlich hin und diese ganzen Sachen. Wenn diese Nähe einmal gefunden ist, dann ist die entscheidende Aufgabe die des Aufbauens von Distanzen. Also das ist ein ganz, sich in eine Frau verlieben, die Nähe dieser Frau suchen, dorthin vordringen. Wenn das gelungen ist, ist die nächste Aufgabe nicht die Nähe genießen, sondern die nächste Aufgabe ist sofort die Distanzen herstellen. Distanzen herstellen, Unterschiede herstellen, verstehen, wie man dort in dieser Gegend Distanzen eigentlich herstellen und Brüche verursachen kann. Das läuft immer gleich. und das hat sie sehr schön analysiert, wie da immer neue, sozusagen aus diesen Elementen immer neue Konstellationen zusammengesetzt werden. Das ist wirklich ein mechanisches Verfahren bis zu einem gewissen Grad, wenn man ihr da folgt. Immer wieder wird gesagt, dass die Erzähltechnik Prousts eine sogenannte prismatische Technik ist, ne? Die sozusagen auch da mit einem gewissen Set von Elementen auskommt und so quasi so eine bestimmte Figur dann dreht und eben verschiedene Reflexionen aus den verschiedenen Positionen dieses Sets erzeugt. Da wollte ich eine kleine Stelle von Nabokov noch vorlesen, aber das Proust, ah, der sagt das noch ein bisschen, wie soll man sagen, krasser. Proust is a prism. His or its sole object is to refract and by refracting to recreate a world in retrospect. The world itself, the inhabitants of that world, are of no social or historical importance whatever. Also das ist schon eine ganz wichtige und gute Dings. Das ist etwas, was Proust selber auch sagt, aber was oft nicht beachtet wird. Ne? Es geht um die Dramatik, die in dieser Drehung, Spiegelung sozusagen einer Vielzahl von Elementen in verschiedene Richtungen liegt. Das ist es, worauf es eigentlich ankommt. Das Wichtige an der Dreyfus-Affäre ist nicht die Dreyfus-Affäre als solche, sondern wie man in dem sozusagen Gadget, in der Struktur der Dreyfus-Affäre, die auch so eine Dualstruktur eben ist, mit dieser Antisemitismus-Frage und so weiter, wie man da und die eine Unmenge von biblischen Assoziationen bei Proust natürlich trägt, wie man da herum sozusagen möglichst viele sich drehen lassen kann. Nicht? Also die Figuren sich drehen lassen kann, eine Entwicklung nehmen lassen kann und ihre Beziehungen aus dem Bezug auf diese politische Affäre darstellen kann. Und was Henri eben sehr schön zeigt, besser als die meisten anderen, ist eben, wie diese quasi wie die Brechungsgesetze ausschauen, die literarischen, die diese prismatische Technik von Proust hat. Und jetzt gibt es einen Einschnitt, jetzt beginnt etwas, was sich sicher noch eine Zeit lang dahin ziehen wird, ein kleiner Abschnitt. Jetzt möchte ich Ihnen eben zeigen, in einer sehr starken Beziehung auf Nabokov, also ich als erstes zeige ich Ihnen eben, wie Nabokov den spezifischen Umgang Prousts mit der Metaphorik demonstriert. Das, Sie sehen ja, Sie haben ja an der Referenz vorhin gesehen, dass das nicht lang ist, das sind 40 Seiten oder so, da ist nicht wahnsinnig viel unterzubringen, also das war halt so quasi eine oder zwei Vorlesungsstunden oder sowas. Aber insgesamt handelt es sich um einen längeren Komplex und wir werden dann den Nabokov auch ein bisschen verlassen, von seinem Anstoß ausgehend. Also es geht um eine konkrete Stelle. Wir fangen mit einer konkreten Stelle, also im Prinzip eigentlich um zwei Stellen, aber ich lese Ihnen mal vor, ich lese Ihnen die Stelle mal bei Proust vor. Das steht sehr am Anfang, im ersten, also in der deutschen Ausgabe, im ersten Band auf Seite 59 folgende. Das ist eine Stelle, die man auch überlesen kann. Also das ist schon sozusagen eine echte Aussage, liegt darin, dass man in einem 40 Seiten langen Text diese Stelle sozusagen für besonders aussagekräftig hält. Da geht es darum, dass die Mutter ihm anbietet, sie liest ihm was vor. Und dann ist aber kein Buch da, also wir werden den direkten Anschluss, wir lesen dann, was davor steht auch, das ist unsere Hauptbeschäftigung, was davor steht, wir lesen das Spätere zuerst. Es ist aber kein Buch da und sie sagt dann, naja, aber also wir können es ja so machen, ich mache ihm das Backel auf mit den Büchern, die dir die Großmutter zum Geburtstag schenken wird. Die Oma hat ja für den Geburtstag ein paar Bücher Der ist jetzt zwar noch nicht, und ich hoffe, du wirst dann, wenn der Geburtstag ist, nicht enttäuscht sein oder so, aber jetzt hast du Freude, wenn ich dir was, also nehmen wir es halt ans raus, nicht? Aus dem Backel. Und dann gibt es da so ein bisschen was, was da für Bücher drinnen waren und so weiter. Und das, worauf es ankommt, ist dann eine Reflexion über die Großmutter. Mein Vater meine Großmutter hatte, wie ich später erfuhr, ursprünglich die Gedichte von Musset in einem Band Rousseau und das und das und so. Als mein Vater das erfuhr, hat er sie als eine Irrsinnige behandelt und sie hat dann andere Bücher ausgesucht und so weiter und so weiter. Und dann steht dann, was für Bücher das sind und so. Und dann kommt eine Reflexion über die Großmutter. Die hat nämlich zur Mutter einmal gesagt, also jetzt lese ich vor. Mein Kind, sagte sie zu Mama, ich brächte es nicht über mich, dem Jungen etwas zu schenken, was nicht gut geschrieben ist. Quality. Tatsächlich ließ sie sich niemals herbei, etwas zu kaufen, woraus man nicht irgendeinen geistigen Gewinn ziehen konnte oder besser noch jene Vorteile, die uns schöne Dinge verschaffen, indem sie uns lehren, unsere Freuden anderswo als nur im Wohlleben und in Äußerlichkeiten zu suchen. Selbst wenn sie in die Lage kam, jemandem ein praktisches Geschenk zu machen, etwa einen Lehnstuhl, Bestecke, einen Spazierstock, so wählte sie sie als alt, als wenn sie dann durch die lange Zeit, in der sie nicht benutzt worden waren, ihren Nützlichkeitscharakter verloren hätten, und dadurch geeigneter sein, uns das Leben der Menschen von früher zu erzählen, als den Bedürfnissen des Jetzigen zu dienen. Also das ist schon satt von distanzierender Ironie natürlich. Sie hätte, und jetzt kommt das, worum es eigentlich geht, sie hätte an den Wänden meines Zimmers gern Fotografien der schönsten Bauwerke oder Landschaften gesehen. Doch sobald sie solche für mich kaufen wollte, fand sie, wiewohl die dargestellte Sache selbst ihren ästhetischen Wert in sich trug, dass die Gewöhnlichkeit, die bloße Nützlichkeit bei der mechanischen Art der Reproduktion durch Fotografie zu sehr die Oberhand bekäme. Sie versuchte es mit kleinen Listen. Und wenn es ihr auch nicht gelang, die auf Erwerb abgestellte Banalität völlig auszuschalten, so wollte sie sie doch wenigstens vermindern und sie weitgehend durch etwas ersetzen, was auch noch Kunst war und nicht nur die mechanische Reproduktion von Kunst. Sie versuchte gleichsam, mehrere Schichten von Kunst übereinander zu lagern. Anstatt Fotografien der Kathedrale von Chartres, der Grand Eau von Saint-Cloud oder des Vesuvs zu erwerben, erkundigte sie sich bei Swann, ob nicht ein großer Maler sie dargestellt habe und schenkte mir dann lieber, was den Kunstgehalt um einen Grad erhöhte, Fotografien der von Corot gemalten Kathedrale von Chartres, der Grand Eau von Saint-Cloud, von Hubert-Robert und von Turners Vesuv. War nun der Fotograf bei der Wiedergabe des Kunstwerks oder der Naturschönheit selbst ausgeschaltet und durch einen großen Künstler ersetzt worden, so kam er doch bei der Reproduktion der künstlerischen Darstellungen wieder zu Wort. So schien die Stunde der Trivialität geschlagen zu haben, doch meine Großmutter versuchte noch einmal, sie hinauszuschieben. Sie fragte Swann, ob von dem betreffenden Werk nicht ein Stich existiere, wobei sie auch noch nach Möglichkeit alten Gravüren den Vorzug gab, ganz besonders solchen, die ein über die Sache selbst hinausgehendes Interesse besaßen, zum Beispiel ein Meisterwerk in einem Zustand darstellten, ein sehr wichtiger Punkt dann, in dem wir es heute nicht mehr betrachten können, wie Leonardos Abendmahl vor dem Verfall. Ich muss offen gestehen, dass ihre Auffassung von der Kunst des Schenkens im Resultat nicht immer glänzend war. Das Bild, das ich mir von Venedig machte und das ich einer Handzeichnung Tizians verdankte, deren Hintergrund die Lagune vorstellen soll, war weit ungenauer, als gewöhnliche Fotografien sie mir vermittelt hätten und so weiter und so weiter. Ja? Also das ist eine Stelle, die Nabokov heranzieht, um zu erklären, was wie Metaphorik bei Proust funktioniert. Und ich lese Ihnen jetzt vor, wie er das sagt. Da hören Sie jetzt dasselbe noch einmal, mehr oder weniger. Ja? Passen Sie trotzdem auf. Er sagt Folgendes. The various layers and levels of sense in Proust's own metaphors are interestingly illustrated by the description of his grandmother's method of selecting gifts. Und er beginnt so, dass er sagt, first layer. Und jetzt kommt ein Anführungszeichen und er zitiert noch, first layer. She would have liked me to have in my room photographs of ancient buildings or of the most beautiful landscapes. But at the moment of buying them, and for all that the subject of the picture had an aesthetic value of its own, she would find that vulgarity and utility had too prominent a part in them through the mechanical nature of their reproduction by photography. Jetzt unterbricht er das Zitat und schreibt hin, second layer, zweite Schicht. She attempted by a subterfuge, if not to eliminate altogether their commercial banality, at least to minimize it, to substitute for the bulk of it what was art still, to introduce, as it might be, several layers of art. Also das ist ja einfach, das ist alles bewusste Versetzung. Und das hört dann auf mit, dass er sagt, end of Vesuvius after Turner, and this brought her present up to an additional stage in the scale of art. Jetzt unterbricht er das Zitat wieder und sagt, third layer. But also the photographer, jetzt geht's wieder weiter, but also the photographer had been prevented from reproducing directly the masterpieces or the beauties of nature und so weiter und so weiter. Ja? Hören Sie wieder, ich erspare Ihnen das dasselbe noch einmal vorzusagen. Und das hört dann auf mit, she would ask Swan if the picture had not been engraved. Und jetzt unterbricht er wieder und sagt, fourth layer. Vierte Schicht, preferring, when possible, old engravings with some interest or association apart from themselves und so weiter, bis zu dem Punkt mit dem Last Supper of Leonardo. Ja, und dann ist Ende des Zitats und Nabokov sagt dazu, the same method was followed when she made presents of antique furniture or when she gave Marcel the old-fashioned novels of Georges Sand und so weiter und so weiter. Ja. Also, etwas, worauf man hier die Aufmerksamkeit lenken muss, ist, dass der ja eigentlich überhaupt nichts sagt hier. Also der sagt ja, er zeigt uns jetzt, wie bei Proust die Metaphorik funktioniert und er sagt selber überhaupt nichts, er gibt nur ein langes Zitat und unterbricht das viermal, indem er hinschreibt, erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht, vierte Schicht. Der Sache nach, aber gibt er natürlich mit diesen eingestreuten Merkzeichen eine Analyse, wirklich eine Analyse der Technik, die Proust bei der für ihn charakteristischen Schichtung von Metaphern anwendet. Das Zitat mit diesen Unterbrechungen, die sind aber ganz entscheidend, ist eine Analyse. In welchem Sinn ist das eine Analyse? Das ist eine Analyse und darum ist das Ganze natürlich ein wirklich ganz beinharter Witz. Das ist genau eine Analyse im Sinn von Freud. Es ist eine Idee, Der Gedanke ist total gegen Freud gerichtet, wie alles, was Nabokov geschrieben hat, sozusagen gegen Freud ist. Aber er macht ihn nach. Ne? Weil Freud in der Analyse auch, redet immer der Patient. Ne? Der Analysant redet ja nicht. Der unterbricht nur und sagt, wie war das? Oder und weiter? Und wer war das? Ne? Ich habe, und unter anderem sagt der Patient irgendwas, Und der Analysant, der Therapeut sagt, und war das die Mutter? Und bei Freud heißt es dann, und der Patient sagt, nein, es war nicht die Mutter. Und da wissen wir, es war die Mutter. Und hier ist ja die Spitze gegen Freud, dieser bösartige Witz, der dann sozusagen eigentlich noch einmal falsifiziert wird, dass eben nicht die Mutter war, sondern die Großmutter. Das ist etwas, was bei Freud nie vorkommt. Aber das wird falsifiziert dadurch, dass bei Proust natürlich die Großmutter die Mutter war. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber so ist das mal aufgebaut, als eine in einem gewissen Sinn eine Sache, die was uns über Proust klar machen soll, diesen Schichtbegriff in den Vordergrund rückt. Das ist das Einzige, was er tut, ist, dass er diesen Schichtbegriff, der bei Proust selber vorkommt, dass er dem theoretisches Gewicht verleiht, dieser Begriff der Schichtung, und dass er uns das anbietet als das theoretische Schlüsselkonzept und dabei sich diesen Witz erlaubt mit Freud. Und jetzt ist aber, wenn wir von dort wegschauen, von diesem Witz und sagen, das ist ein Beispiel dafür, wie sagt der 200 Seite, was habe ich denn die Zitate da? Das habe ich noch nicht. So, Seite 221 in dem Nabokov-Text, The Various Layers und so. Of sense in Proust's metaphors are illustrated. Also diese Analyse dient zur Illustration von etwas. Zur Illustration wovon? Und es dient ihm zur Illustration, oder das ist ein Resümee, das er hier zieht, über eine bestimmte Stelle bei Proust, die er vorher besprochen hat und die auch bei Proust selber unmittelbar vorher kommt. Ja? Also wir gehen jetzt zurück zu dem, was vorher war und worüber dieses Resümee gezogen wird. Was ist das, was so beschrieben wird? Und da lese ich Ihnen wieder eine Stelle bei Proust vor und was Nabokov zu dieser Stelle sagt, über die damit eine Aussage gemacht werden soll. Das ist eine der, da sehen wir Proust jetzt sozusagen nicht nur das Nachspielen oder das Nachdenken, wie in dieser Reflexion über die Großmutter, sondern da sehen wir ihn als Schriftsteller, als Schreibenden direkt am Werk. Das ist ein absolutes Highlight sozusagen seiner literarischen Fähigkeiten. Das ist in der deutschen, ja, da ist das, das ist das, das ist schon die zweite Stelle. Die erste ist das ist auf 59, das mit der Großmutter, und was wir jetzt lesen, fängt auf 49 im ersten Band der deutschen Ausgabe an. Da geht es also um das Ende dieser Szene mit dem Gute-Nacht-Kuss, also der Urszene, wo er darauf wartet, dass ihm die Mutter den Gute-Nacht-Kuss gibt, ohne den er nicht einschlafen kann, und die Mutter kommt aber nicht, weil die haben unten Gäste, da ist das Wann und sie kommt nicht, und er wartet und wartet, und dann versucht er alle möglichen Tricks, um doch noch zu seinem Gute-Nacht-Kuss zu kommen, denkt er sich verschiedene Sachen aus, und er weiß genau, wenn er da jetzt runtergeht im Pyjama oder sonst irgendwie, dann machen sie ihn erstens lächerlich, und dann darf er, weiß ich wie lang, nichts von dem, was er gern macht, dann wird er furchtbar bestraft werden und so, und da denkt er sich verschiedene Tricks und Möglichkeiten aus, darunter auch, dass er hier über die Haushaltshilfe, das sozusagen ein Billet schreiben kann der Mutter, aber das geht alles nicht und so. Also da ist er jetzt in diesem Prozess, wo er da so aufgeregt ist, er weiß, er kann nicht einschlafen, existenziell, es geht um alles dabei. Es geht wirklich um alles, um die Wurst. Die Schläge meines Herzens wurden von Minute zu Minute schmerzhafter, denn ich steigerte meine Aufregung noch dadurch, dass ich mich zu einer Ruhe ermahnte, die der Hinnahme meines trüben Geschicks gleichkam. Plötzlich aber fiel alle Beängstigung von mir ab. Also er ist in einem total aufgeregten Zustand, und plötzlich fiel alle Beängstigung von mir ab und ein Glücksgefühl überkam mich, wie wenn ein starkes Medikament zu wirken beginnt und der Schmerz uns mit einem Mal verlässt. Ich hatte den Entschluss gefasst, Ich wolle nicht länger versuchen, einzuschlafen, ohne Mama wiedergesehen zu haben, sondern sie um jeden Preis küssen und sei es auch mit dem sicheren Bewusstsein, dass sie nachher lange auf mich böse sein werde. Und zwar wollte ich es tun, wenn sie selber schlafen ging. Also er ist sozusagen, er ist die Offensive, ne? Er ist die ganze Zeit und er hat den Entschluss zur heldenhaften, heroischen Offensive gefasst. Um jeden Preis, was immer es kostet, er wird sich diesen Gute-Nacht-Kuss erobern und das steht jetzt fest. Und damit ist plötzlich alle Angst weg und er ist in einen Zustand gekommen, wo alle Ängste abgefallen sind. Die Ruhe, jetzt lese ich wieder vor, wie er schreibt, die Ruhe, die über mich kam, nachdem meine Ängste sich gelegt hatten, versetzte mich in einen Zustand außerordentlicher Gehobenheit. Dazu kam die ungeduldige, bange Erwartung der Gefahr. Ich öffnete lautlos das Fenster und setzte mich an das Fußende meines Bettes. Also das ist, die Stelle ist wirklich groß, großer Text, ne? Ich öffnete lautlos das Fenster, setzte mich an das Fußende meines Bettes. Ich machte fast keine Bewegung, damit man mich unten nicht hörte. Auch draußen schienen die Dinge in stummem Harren wie gebannt zu stehen, um nicht den Mondschein zu stören, der alle Einzelheiten vergrößerte und entrückte, indem er vor ihnen ihren Schatten ausbreitete, der dichter und massiver als sie selbst war, und dadurch die Landschaft gleichzeitig flacher und weiter erscheinen ließ, wie einen Plan, der vorher zusammengelegt, nun entfaltet wird. Was sich rühren musste, rührte sich, so das Laub des Kastanienbaums. Doch sein bis ins Einzelne gehendes, alles Erfassendes, bis in die letzten Nuancen und Feinheiten durchgeführtes Erschauern teilte sich den anderen Dingen nicht mit, ging darin nicht auf, sondern blieb auf sich beschränkt. Aufgesetzt auf dieses Schweigen, das nichts davon absorbierte, waren auch die fernsten Geräusche, die offenbar aus den Gärten am anderen Ende der Stadt herüberkamen, mit einem solchen Schliff zu hören, dass sie die Wirkung des Entferntseins nur ihrem Pianissimo zu verdanken schienen, wie jene Motive Concertino, die vom Orchester des Conservatoires so vorzüglich ausgeführt werden, dass man sie, obwohl man beim Zuhören keinen Ton davon verliert, weit von dem Konzertsaal entfernt glaubt. Und dass alle alten Abonnenten, auch die Schwestern meiner Großmutter, wenn Swann ihnen seine Plätze geschenkt hatte, lauschten, als horchten sie auf das ferne Schreiten eines anrückenden Heeres, das noch nicht um die Ecke der Rue de Trévise gekommen war. Also das ist eine Stelle, die man wirklich sozusagen nehmen kann, um genau zu sehen, wie Metaphorik bei Proust funktioniert. Auch hier lese ich Ihnen das jetzt noch einmal vor, ein bisschen abgekürzt in der Art und Weise, wie Nabokov das beschreibt, wie er das wiedergibt. The boy opens his window and sits on the foot of his bed, hardly daring to move, lest he be heard by those below. Und jetzt macht er einen Dings. Erstens, things outside seemed also fixed in mute expectation. Das war ein Zitat. Zweitens, jetzt nicht Zitat, sondern erklärend, they seemed not to wish to disturb the moonlight, sagt er. Also es sah so aus, es wären die Dinge deswegen so ruhig und fixiert, weil sie das Mondlicht nicht stören wollten. Drittens, now what was the moonlight doing, sagt Nabokov. Und weiter Nabokov. The moonlight duplicated every object and seemed to push it back, owing to the forward extension of a shadow. What kind of a shadow? A shadow that seemed, Zitat, denser and more concrete than the object itself. Ende des Zitats. Weiter geht's. By doing all this, the moonlight, Zitat, made the whole landscape at once leaner and larger, like, jetzt in Klammer, ein additionelles, ein zusätzlicher Vergleich, additional simile, a map which is unfolded and spread out flat. Fünftens, there was some movement. Zitat, what had to move, the leafage of some chestnut trees, for instance, moved. But its punctilious shiver, what kind of shiver, sagt Nabokov, complete, finished to the last shade, to the last delicate detail, did not encroach upon the rest of the scene, did not grade into it. Die haben sich nicht vermischt, diese Bewegungen und dieses Zittern. Did not encroach upon the rest of the scene, did not grade into it, remaining clearly limited. Since it happened to be illumined by the moon and all the rest was in shadow. The silence and the distant sounds. Und dann kommentiert er das noch ein bisschen weiter. Also sieht man, was die Punkte, hat genau die richtigen Punkte erfasst, an denen es da drauf ankommt. Also, wir können wirklich nicht sagen, ob, wenn man diese Sequenz, die er da artikuliert, verfolgt, das Ding, das Mondlicht, der Schatten, die Gesamtszene, ob man damit jetzt eine Metaphorisierung des gesamten Buches, der Recherche oder sowas versichert, das kann man nicht sagen. Das hat auch nicht viel Sinn, über diese Dinge nachzugrübeln. Aber dass diese Stelle mit der erzieherischen Strategie der Großmutter bei der Auswahl der Geschenke etwas zu tun hat und dass sich diese Stelle mit der Auswahl der Geschenke auf diese Stelle bezieht, das können wir sagen, obwohl es nicht auf der Hand liegt. Also man ist ja zuerst mal verblüfft, wie der auf die Idee kommt, zu sagen, also das zu schreiben, der Nabokov, diese Stelle wiederzugeben und dann zu sagen, was in dieser Stelle passiert und nicht, was sozusagen nur auf der Sprache passiert, wo man eben wirklich genau lesen muss und wo man eigentlich echt das Französische lesen muss, weil sonst kriegt man das nicht voll mit, was sich da abspielt, dass das von Proust selber sozusagen noch einmal reflektiert wird in der Großmutter, das liegt ja nicht auf der Hand. Das muss man erst mal zeigen. Im Vorgriff möchte ich sagen, die entscheidende Analogie, das entscheidende Mittelglied zwischen den beiden sind die zwei Begriffe Druck, wie das vorkommt bei der Großmutter, die Engravings und so, und der Begriff der Belichtung. Und das, worum es hier im Hintergrund eigentlich geht, ist Fotografie. Bei dem Zusammenhang dieser beiden Stellen. Aber das steht sozusagen am Ende unserer Auseinandersetzung damit. Also fragen wir uns als erstes einmal, inwiefern hier überhaupt von Illustration die Rede sein kann. Was es heißt, dass Nabokov sagt, dass die zweite Stelle, die mit der Großmutter, eine Illustration der Metapherntechnik Prousts wäre. Wenn wir sagen, dass die erste Stelle, die mit dem Mondlicht, eben eine ist, an der wir diese Metapherntechnik an der Arbeit sehen können. Also für ihn ist eben der Begriff Schichtung das, was da die Sache ausmacht. Tatsächlich gibt es in der Vorlesung auch eine allgemeine Bemerkung Nabokovs, dahingehend, dass das Schichten von Vergleichen und Metaphern, also das Aufeinanderschichten von Metaphern, eines der drei hervorstechenden Merkmale von Prousts literarischer Stilistik sei. Die anderen zwei großen Merkmale sind die langen Sätze, die er schreibt, von denen wir noch kein Beispiel haben, also das sind eher kurze noch eigentlich, was ich Ihnen da vorgelesen habe, und die Überblendung von Beschreibung und Dialog. Also das geht bei Nabokov sozusagen in so einer Einteilung, wo er sagt, drei Begriffe, kurz erklärt in der Vorlesung, das Simile oder der Vergleich, wäre zum Beispiel so ein Satz wie The Mist was like a veil, also der Nebel oder wie sagt man da, war der Dunst war wie ein Schleier. Ne? Das ist ein Vergleich, eine Metapher ist, there was a veil of mist, ne? Es war ein Schleier von Nebel da, und ein hybrider Vergleich, also eine Hybridform wäre, the veil of mist was like the sleep of silence. Ne? Aber Sie sehen, das sind Beispiele, die sind in Bezug auf diese Stelle auch ausgesucht. Und wenn Sie die Mondlichtszene analysieren, können Sie tatsächlich sehen, dass das dass die nach dieser Technik gebaut ist. Nicht? Der Erzähler trifft eine, wenn auch hochriskante Entscheidung Daraufhin verflüchtigen sich seine Ängste und es stellt sich ein Gefühl, könnte man sagen, beschwingter Coolness ein. Calm heißt es. Beschwingte, erleichterte Coolness. Er öffnet das Fenster. Also es geht um eine Emotion. Etwas, was sich in seinem Inneren abspielt. Es ist nichts passiert. Er hat nur einen Entschluss gefasst. Er hat nicht einmal etwas gemacht. Er hat nur in sich, in seinem Inneren den Entschluss gefasst, ich gehe heute nicht schlafen, ohne dass ich meine Mutter geküsst habe. Und das ist es schon. Kein Mensch weiß, ob ihm das gelingen wird und ob er dann hingerichtet wird, wenn es ihm gelingt oder was er sich da alles gedacht hat. Ne, dann an schrecklichen Folgen. Aber das genügt und es schlägt in ihm seine emotionale Lage total um. Und daraufhin öffnet er das Fenster. Und die Gegenstände draußen im Mondlicht scheinen ebenfalls in der gleichen Art von stummer Erwartung zu verharren. Also das ist eine erste Übertragung. Und nun könnte in der weiteren Beschreibung, natürlich könnte, hypothetisch, in der weiteren Beschreibung der Außenwelt ein Bild seiner inneren Zustände gezeichnet werden. So funktionieren Metaphern, dass man eben in der weiteren Beschreibung zur Außenwelt dieses Bild seines inneren Zustand ist ein bisschen weiter detailliert. Die Außenwelt wird zuerst unter dem Gesichtspunkt ihrer sichtbaren Erscheinung beschrieben. Und zwar werden zwei Besonderheiten hervorgehoben. Zwei Besonderheiten hebt er an der Außenwelt hervor. Die Verflachung und die Verdoppelung. Also was mit dieser Außenwelt passiert in dem Mondlicht ist, sie wird flach und es tritt eine Verdoppelung ein. Aber sie verdoppelt sich nicht als Ganze, sondern alles Einzelne verdoppelt sich. Die Verflachung besteht darin, die Landschaft, die Umgebung wird in etwas Flaches auseinandergefaltet oder man könnte auch sagen entzerrt, was eine Art von Vergrößerung bedeutet. Und dabei in dieser Vergrößerung, in dieser Entzerrung, rücken die einzelnen Elemente der Landschaft in eine Entfernung. Und zwar rücken sie aber nicht sozusagen insgesamt in eine Entfernung, sondern zusätzlich dazu, wenn das der Fall sein sollte, rückt jedes Einzelne in eine Entfernung. Und zwar besteht dieses in eine Entfernung rücken jedes einzelnen Gegenstandes darin, dass es hinter seinen eigenen Schatten zurückrutscht. Das ist ein ganz exquisites Bild, nicht? Das ist eine wirklich ausgedachte, tolle Bildlichkeit, nicht? Der hat, dass jedes Einzelne sozusagen wegrückt, indem vor es noch etwas zu liegen kommt, was sein Schatten ist. Damit zeigt er uns, dass nicht das Ganze einfach wegrückt, wie wenn man es durch eine besondere Brille betrachtet, sondern es wird jedes Objekt in seine eigene, sozusagen private Ferne gerückt, durch seinen je eigenen Schatten. Und dieser Schatten, sagt Bruce, scheint realer und substanzieller zu sein als das jeweilige Objekt, von dem er der Schatten ist. Zumindest in dieser Art von Licht ist das so. Das ist die Verdoppelung. Und jetzt, an dieser Stelle, wo diese Verdoppelung da ist, kommt ein Scharnier, mit dem er das ganze Arrangement, das wir da haben, sozusagen umkippt und in eine andere Ebene kippt oder man könnte auch sagen, auf eine nächste Ebene hebt, aber das mit dem Umkippen ist besser. Was nach Bewegung verlangte, bewegte sich, sagt er. Ein paar Blätter des Kastanienbaums. Aber diese Bewegung, von der innerlich das Bewegte bis in seine kleinsten Fasern erfasst ist, bleibt in dem Bewegten verkapselt. So in dem Jewe. Teilt sich nicht mit, an, does not encroach upon the rest of the scene. Ne? Teilt sich nicht den anderen Sachen mit. Alles bewegt sich in sich selbst. Löst keine Wellen aus. Und plötzlich wird mit einem Handstreich, der in der Sprache funktioniert, also mit einem wirklichen genialen Trick, ohne jede Vergleichsgeste, ohne dass ein Simile da eine Rolle spielt, das Flache dieser Umgebung zu einem Schweigen. Plötzlich ist, was flach war, Schweigen. Und die kleinen in sich verkapselten Bewegungszustände werden auf einmal zu Geräuschen, die von ganz fein her und fein ziseliert vom anderen Ende der Stadt voneinander getrennt und detailliert herüberzuwandern scheinen. Das optische Bild blendet sich, ohne dass man bemerkt hat, wie auf einmal über in ein akustisches, verliert aber nicht seine optischen Qualitäten. Man vermeint, das feine, abgezirkelte, zierliche der Geräusche zu sehen. Eben weil das noch aus diesem, man sieht, wie fein und zierlich diese Geräusche sind, weil ihr Geräuschhaftes aus dieser Umkippung, aus den in sich vibrierenden kleinen Bewegungen ja entstanden ist. Das ist etwas, was Sie sich vielleicht merken im Vorblick auf eine Sache, die in ein paar Minuten noch kommt. Diese Verwandlung sozusagen von dem, was man da sieht und den Geräuschen, dieses Hin und Her. Das Kippen ins Akustische, das ist der springende Punkt hier. Nicht? Das ist sozusagen das, was er ganz besonders meisterhaft gestaltet hat. Also da möchte ich mir wirklich gerne, habe ich noch nie Gelegenheit gehabt, mir mal die Brouillons anschauen, wie er das probiert hat, ob ihm das gleich so gelungen ist. Wenn Sie wissen wollen, wie, man kann natürlich analysieren, wie er es gemacht hat, im Nachhinein. Ne? Man muss erst einmal draufkommen, aber wenn es einer gemacht hat, kann man schon noch was zu sagen. Also ich habe jetzt leider das Französische nicht mit. Die entscheidenden Phrasen im Französischen sind im Exposé sur ce silence qui n'en absorbe rien, les bruits les plus éloignés se percevaient détaillés avec un tel fini, und dann geht das noch weiter. Also er hat zwei Sachen, zwei Instrumente verwendet er, um diesen Trick zustande zu bringen. Das erste ist das hinweisende Fürwort se in ce silence. Exposé sur ce silence. Aufgetragen oder dargestellt auf diesem Schweigen. Dieses Schweigen, als ob vorher von einem Schweigen die Rede gewesen wäre, aber es hat vorher kein Schweigen, vorher war nie von einem Schweigen die Rede. Er sagt dieses Schweigen, aber vorher war nie von Schweigen die Rede, es war nur von Flachheit, es war nur von Visuellem die Rede. Und er sagt, dieses Schweigen, wie wenn wir schon die ganze Zeit von einem Schweigen geredet hätten. Wie wenn wir schon die ganze Zeit vertraut gewesen wären mit diesem Schweigen. Also es wird sozusagen das Schweigen rückwirkend erschaffen. Ne? Dieses So lässt das immer schon da gewesen sein, und weil wir im Lesen unsere Augen immer weiter bewegen und auch immer weiter denken, schauen wir nicht zurück und schauen, hat er schon vorher Schweigen gesagt. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist das Wort sur. Exposé sur le silence, ausgestellt auf diesem Schweigen. Das bringt noch die, oder sich darstellend auf diesem Schweigen. Das lässt in dem Schweigen, in dem Verhältnis sozusagen der kleinen Geräusche zu dem Schweigen, noch immer die räumliche Metapher dastehen. Ne? Statt dass er hätte das Blassere nehmen können, sich abzeichnet gegen das Schweigen. Aber er hat ausdrücklich das Stärkere, räumlich Stärkere auf diesem Schweigen. Er lässt uns, auch wenn wir in dem jetzt übergegangen sind vom Optischen ins Akustische, er lässt uns noch immer sozusagen das Optische präsent sein, nicht? Indem er sagt, auf dem Schweigen. Also diese Stelle ist eine, die genau das exemplifiziert, was der Gérard Genette mit diesem Ausdruck Surimpressionisme meint. Man weiß einfach, man verfolgt das, man spürt sozusagen die Faszination und die Kraft dieses Netzes, das sich da entwickelt, also dieser Verbindungen, und kann aber selber nicht genau sagen, wo man gerade ist. Nicht? Weil man immer in einer Weiterbewegung ist. Von dem Optischen ins Akustische. Die Sache, um die es geht, ist die Coolness, die der Held fühlt, wenn er einmal die Entscheidung getroffen hat. Wenn er entschlossen ist, zu kämpfen und in einen Kampf zu gehen, der vielleicht eine entsetzliche Niederlage für ihn bedeuten wird. Und jetzt wird ein Schritt gemacht auf das Wesen dieser Coolness zu, mit dem Instrument einer Metapher. Also was diese Coolness ist, lernen wir, wie dieses Feeling ist, das lernen wir nicht, indem er da jetzt einen Psychologen zitiert oder indem er einen Vergleich macht mit Achilles oder sonst irgendeinem von diesen Helden, sondern mit einer Metapher. Wie gut und präzise sie gewählt ist, da haben wir noch immer nicht alles gewürdigt. Da komme ich noch einmal drauf. Aber statt, dass er in der Metapher den Erkenntnisgewinn einkassiert, sozusagen, und sagt, ich mache das Fenster auf, draußen ist auch alles so cool, wie es in mir cool war, und ich sage, das war so und so, und daher war es bei mir war so und so, und so weiter, fährt er mit der Metapher weiter. Was ich Ihnen gesagt habe, was ihn ausmacht, ist, dass er eben nicht einlöst. Er sagt nicht, ich habe die Metapher und jetzt sage ich euch dann, was wir durch diese Metapher sagen konnten, was wir sonst nie hätten sagen können. Er casht das nicht ein, sondern es geht weiter. Auf die Metapher kommt die nächste Metapher drauf, die nächste Verschiebung. Er nützt ihr Potenzial zur Weiterbewegung in einer nächsten Figur. Und dann geht es ja noch weiter, dann gibt es ja noch einen Übergang. Also wir haben den Übergang vom sozusagen optischen ins akustische und dann haben wir den Übergang von der akustischen in die gesellschaftliche Sphäre, in das Klatsch und Tratsch, die Leute, die das Orchester und so wie das ist, in dem, wo die spielen und wo auch meine Großmutter und dann wird halt schon wieder dieses Ironisierende da, wenn ihnen das Wand die Karten geschenkt hat, ne? Oder so. Also vom Mentalen ins Optische, von dort ins Akustische und vom Akustischen ins Gesellschaftliche. Aber nicht auf die normale, erwartbare Weise nach Auflösung der Metaphern, sondern so quasi auf die eigene Faust der Metapher. Die Metapher ist das, was dominiert. Inwiefern kann man die Stelle mit der Großmutter und mit den Geschenken, die die Großmutter aussucht, jetzt sozusagen als Analyse oder als Reflexion auf diese Art von Technik betrachten? Naja, sagt jemand vielleicht, weil es dort eben auch um so eine Schichtung geht. Ne? Weil es dort eben auch um so eine Schichtung geht. Das hat ja Nabokov gemeint. Er hatte immer das Wort Layer eingeführt, von einer Schicht zur nächsten Schicht. Aber das ist keine befriedigende Antwort, weil man ja, wenn man nur durch dieses Schichtwort Schichtung erklären will, was an der Mondlichtszene passiert, man alles nehmen, man muss man nicht die Großmutter hernehmen, kann man es alles nehmen, was irgendwelche Schichten hat. Das ist sowas zum Beispiel auch, nicht? Man muss mehr herausholen aus diesem Zusammenhang. Und ich habe Sie darauf hingewiesen, dass in der Tat zwischen den beiden Stellen noch andere Beziehungen gefunden werden können als diese abstrakte Gemeinsamkeit mit dem Schichtenbau. Und insbesondere können wir mit dem Begriff Belichtung eine Analogie zwischen dem Mond und der Fotografie aufzeigen. Die Belichtung, die Schatten erzeugt, die flächig sind und trotzdem wirklicher als die körperliche Welt erscheinen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also die flächig sind und trotzdem wirklicher als die körperliche Wirklichkeit erscheinen. Wirklicher als das, wovon sie die Schatten sind. In den beiden Fällen folgt dann noch ein Übergang, in dem einen Fall auf die akustische Ebene, die fernen auf dem Schweigen ziselierten Stimmen, vom anderen Ende der Stadt und im anderen Fall ist das der Übergang zur Radierung. Also in beiden Fällen ist es so, dass die Welt der flachen Schatten eine Übergangswelt ist. Man könnte, das ist eine Analogie, man könnte an der Mondlichtszene noch hervorheben, dass die Schattenbildung selbst eine Verdoppelung ist, wie ja auch die Fotografie, da kann man bei Brassai was finden, aber das werden wir dann extra noch einmal behandeln, da geht es immer um dieses Vorteil, dass die Fotografie nicht eine Kunst, sondern nur eine Verdoppelung der Wirklichkeit wäre. Eine kleine Fußnote aus dem Gang unserer Überlegungen herausspringend zu Nabokov selbst, zu dem Interesse an dieser Stelle, warum er gerade die ausgewählt hat. Er weist in seiner Vorlesung darauf hin, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, dass man sich das klar macht, dass natürlich Garten im Mondlicht kein von Proust erfundenes literarisches Motiv ist. Das gibt es schon ewig. Ich glaube, seit es überhaupt Literatur gibt oder sozusagen poetische Beschreibung gibt, gibt es das Motiv Garten im Mondlicht. Aber er findet eben Proust im Vergleich mit anderen Beispielen extrem subtil, die Metaphorik hochkomplex, da hat er auch völlig recht, und doch nicht aufdringlich. Und er streicht ihm auch wirklich besonders diesen kunstvollen Übergang vom visuellen zum akustischen hervor. Also Nabokov auf Seite 220 in der Vorlesung. In Proust's case, the peculiar point is, also das hat er wirklich ganz genau erfasst, is that he drifts from the idea of pale light to that of remote music. Also das fahle Licht und der Übergang zu der weit entfernten Musik. The sense of vision grades into the sense of hearing. Ja, also das meint er, das ist das ganz Besondere, das jemandem anderen nicht gelungen ist. Wir werden sehen, dass Nabokov selbst, der sozusagen einer war, der keine Challenge abgelehnt hat, echt einen Versuch gemacht hat, und ich würde fast sagen, der ist ihm gelungen, dann noch besser zu sein als Proust. Er sagt dort an dieser Stelle, auf der Höhenlage, wie Proust da arbeitet, gibt es eigentlich nur einen anderen Autor. Also er bringt ein paar Beispiele, wo es solche Mondlichtsachen gibt, vor allem aus der russischen Literatur. Und dann sagt er, in der Höhenlage mit dieser Kompetenz gibt es eigentlich nur Tolstoi. Und da hat er von Tolstoi auch eine schöne Stelle, die, das sollte ich Ihnen vielleicht doch vorlesen, damit das dann in Krieg und Frieden, Prinz Andrei stays at the country manner of an acquaintance, Count Rostov, he cannot sleep. Und jetzt kommt das Zitat und er sagt, Nabokov sagt, er hat die Übersetzung selber verbessert und gemacht. Also bei Tolstoi in der Nabokov-Übersetzung heißt dann, Prince Andrei left his bed and went up to the window to open it. As soon as he had unfolded its shutters, the moonlight broke into the room as if it had been waiting a long time outside on the watch for such a chance. He opened the window. The night was cool and motionlessly luminous. The trimmed trees that stood in a row just in front of the window were black on one side and silvery bright on the other. Beyond them was some kind of a roof all shining with dew. On the right stood a great thick-leaved tree, its bole and branches a brilliant white, and overhead an almost full moon was riding the starless spring sky. Und dann geht es noch so ein bisschen weiter. Aber was ich Ihnen nicht vorenthalten will, ist Nabokovs eigener Versuch sozusagen, eine so definierte, so präzise und so von ihm selber als Latte sozusagen gelegte Stelle noch einmal besser zu machen. Das ist ja wirklich, ich finde, das ist ein sehr interessanter Punkt, also das ist jetzt nur eine private Fußnote, dass wenn man da drauf kommt, wenn man so einen Autor liest wie den Proust und man liest dann die Analysen von solchen Leuten wie der Henri oder vieles andere, was da inzwischen hat, und man kommt drauf auf immer mehr und mehr Sachen, die er von woanders hat. Ja? Also man kommt drauf, dass man auf Schritt und Tritt eigentlich Quellen findet, aus denen er seine Sachen hat. Dass das überhaupt nichts ist, was das schwächer macht, sondern im Gegenteil, dass da eben wirklich an den entscheidenden Stellen eine viel, viel größere Herausforderung aufgenommen wird, als sich einfach irgendwas einfallen zu lassen, wo die nächsten 5 Bekannten, denen man es zeigt, sagen werden, sowas habe ich noch nie gehört. Es ist eine viel größere Challenge, eine Sache, die jeder kennt und wo man den Level der Meisterschaft schon vor sich hat, noch einmal sozusagen aufzählen und zu schauen, ob man das kann. Und so wie er eben da, das ist eben typisch für den Nabokov, wie er eben da nachgewiesen hat, dass Proust da noch mal besser ist als einer, den man sowieso schon nicht toppen kann, nämlich Tolstoi, also von dem er wirklich ein großer Verehrer war, hat das dann selber auch noch probiert. Und ich, also das ist ja wahrscheinlich das ist, glaube ich, sowieso, das kennen Sie alle. Ne? Gegen Ende von Lolita, mehr oder weniger die berühmteste Stelle, die es im Buch gibt, ganz am Schluss. Ne? Also schon alles verloren und verpatzt und Dings, und dann fordert er irgendwo rauf, to pull up mit dem Auto on the ghost of an old mountain road that now accompanied, now traversed a brand new highway with its population of asters bathing in the detached warmth of a pale blue afternoon in late summer. Also wir haben es nicht mit Mondlicht zu tun. After coughing myself inside out, I rested a while on a boulder and then, thinking the sweet air might do me good, walked a little way toward a low stone parapet on the precipice side of the highway. Small grasshoppers spurted out of the withered roadside weeds. A very light cloud was opening its arms and moving toward a slightly more substantial one belonging to another more sluggish heaven-logged system. As I approached the friendly abyss, also diesen Abhang Geländer oder Dings halt da, I grew aware of a melodious unity of sounds rising like vapor from a small mining town that lay at my feet in a fold in the valley. One could make out the geometry of the streets between blocks of red and gray roofs and green puffs of trees and the serpentine stream and the rich ore-like glitter of the city dump, and beyond the town, roads crisscrossing the crazy quilt of dark and pale fields, and behind it all, great timbered mountains. But even brighter than those quietly rejoicing colors, for there are colors and shades that seem to enjoy themselves in good company, both brighter and dreamier to the ear than they were to the eye, was that vapory vibration of accumulated sounds that never ceased for a moment as it rose to the lip of granite where I stood wiping my foul mouth. And soon I realized that all these sounds were of one nature, that no other sounds but these came from the streets of the transparent town with the women at home and the men away. Reader, what I heard was but the melody of children at play. Nothing but that. And so limpid was the air that within this vapor of blended voices, majestic and minute, remote and magically near, frank and divinely enigmatic, one could hear now and then, as if released, an almost articulate spurt of vivid laughter, or the crack of a bat, or the clatter of a toy wagon. But it was all really too far for the eye to distinguish any movement in the lightly edged streets. I stood listening to that musical vibration from my lofty slope, to those flashes of separate cries with a kind of demure murmur for background, and then I knew that the hopelessly poignant thing was not Lolita's absence from my side, but the absence of her voice from that concord. Das ist, glaube ich, wirklich ganz toll. Und da kann man ganz eindeutig sehen, wie er selber versucht hat, noch einmal so wirklich unentwirrbar, nicht? So ein Zwischenreich zu schaffen zwischen dem Akustischen, nicht? Und dem, was man sieht. Das geht dauernd ineinander über. In jedem Moment hat man diese Geometrie, diese kleinen detaillierten Einzelheiten von diesem Städtchen, das er da unten sieht, an einem, was ich, Sommernachmittag, wo alle Männer bei der Arbeit sind und alle Hausfrauen daheim, entweder den Rasen mähen oder bügeln. Und alles, was man hört, ist nur eben sind diese unentwirrbaren Geräusche, die spielenden Kinder machen. Also zurück zu unserer Frage nach dem Verhältnis der beiden Stellen zueinander. Also der Großmutterstelle und der Mondlichtstelle. Illustration heißt dieses Verhältnis, weil es ein gemeinsames gibt in dieser Schichtung. Weil es ein gemeinsames gibt zwischen beiden in dieser Idee der Schichtung oder in diesem Verfahren der Schichtung. Und dann gibt es dann noch den direkten Kontakt mit der Fotografie. Und wenn wir das weiterdenken, werden wir vielleicht sagen, die beiden Textstellen stehen selber in einem metaphorischen Verhältnis zueinander. Die Schichtung in den Reproduktionstechniken in Analogie zu den Schichten des Metaphorischen. Die Frage ist, ob das eine ausreichende Beschreibung ist. Es ist sicher nicht falsch, weil das Wort Illustration etwas hier trifft an dem Verhältnis, wenn man es als metaphorisch ansieht. Aber es gibt auch etwas, was dagegen spricht, zu sagen, damit hat man die Sache schon total erfasst. Es passt auch immanent letztlich nicht, denn wo ist hier die Analogie zur unbefriedigenden Mechanik der Fotografie? Also wo ist in dem Mondlichtbeispiel die Analogie zu dem, was bei den Geschenken der Großmutter das Unbefriedigende an der fotografischen Mechanik ist? Metapher und Fotografie würden in Analogie zueinander gesetzt, wenn es sich um eine metaphorische Beziehung handelt. Wir gehen vom Gefühl zur Metapher, also vom Gefühl zum Mondlicht, wie vom Kunstwerk zu seiner Fotografie. Aber wenn er sagt, das Unbefriedigende an der Fotografie ist das Mechanische der Reproduktion, wo ist das Äquivalent bei der Metapher? Die Metapher wird ja zugunsten einer anderen Metapher überwunden, wird selber verdoppelt und wird nicht aufgegeben. Die Metapher wird nicht als mechanisches Verfahren denunziert, von Proust und auch nicht von Nabokov, wie die Fotografie. Und wenn ich das metaphorische Verfahren illustrieren will, kann ich das denn, indem ich mich formal sozusagen einem Instrument eben der Funktionsweise der Metapher ausliefere. Wenn ich das metaphorische Verfahren illustrieren will, kann ich das wirklich, indem ich mich der Sache selber sozusagen einfach ausliefere. Müsste ich nicht, wenn ich es analysieren will, ein bisschen Distanz nehmen dazu. Ne? Sozusagen, das ist ja, ich meine, als Schriftsteller muss ich das nicht. Aber obwohl Nabokov nicht der Auffassung ist oder seine Vorlesung nicht so aufbaut, dass er diesen Gegensatz von Theorie und poetischer Sprache benutzt, sondern die Erzählung, ist es doch in der Erzählung selber sozusagen das Reflektierende, was er herausarbeitet bei Proust, ist es sozusagen in der Erzählung selber sozusagen das Strukturelle und das Theoretische. Daher glaube ich, dass man in dieser Gegenüberstellung der zwei Passagen eben nicht nur die illustrierende Parallele, die Analogie sehen muss, sondern auch sowas, was man nennen könnte, eine analytische Dimension. Also zwei Minuten noch und dann, ja, bis ich zu einem, naja, also ich gebe Ihnen nur einen Vorausblick. In Wirklichkeit, sage ich eben, besteht zwischen der Mondlichtstelle und der Stelle mit den Großmuttergeschenken eine ganz banale, direkt inhaltliche Beziehung. Über diese ganzen Analogien und über diese ganzen Strukturen hinweg oder unterhalb, ist vielleicht einfacher zu sagen. In einem gewissen Sinn ist es so, ist es ganz einfach. Was ist die Großmutterstelle jetzt als sie selbst genommen? Was ist die Großmutterstelle? Was beschreibt die Großmutterstelle? Die Großmutterstelle beschreibt eine bestimmte Strategie der ästhetischen Erziehung. Das ist der Punkt. Die beschreibt eine bestimmte Strategie und eine, die wird auch so beschrieben, dass sie uns unsympathisch ist. Na? Wir finden das alle lächerlich. Na? Und er zeigt auch, dass er es lächerlich findet, dass auf diese Weise das Kind erzogen werden soll, eine ästhetische Erziehung. Es ist die ausdrückliche Darstellung einer Strategie ästhetischer Erziehung. Und was ist die Mondscheinszene? Die Mondscheinszene ist das Resultat dieser ästhetischen Erziehung. Das ist das, was der schreibt, der so erzogen worden ist. Ne? Da zeigt er, was er gelernt hat. Aber wie direkt oder indirekt? Über wie viele Sprünge hinweg? Das ist die Frage. Und das ist eine sehr komplizierte und komplexe Frage. Wie verhält sich die Mondlichtpassage zu dem Erziehungsprogramm selbst, das dort beschrieben wird? Wir haben bisher nur gefragt, wie stehen die sozusagen als Textstücke in Beziehung zueinander? Man sollte sich aber auch fragen, wie steht die Mondlichtstelle als sozusagen literarisches Achievement, als dieses Meisterstück, das sie ist, in Beziehung zu dem Erziehungsprogramm, das inhaltlich an der Großmutterstelle vorgestellt wird. Und da macht er uns ja völlig klar, worum es an dieser Großmutterstelle geht. Es geht um die Sache der ästhetischen Authentizität. Die Großmutter versucht mit untauglichen Mitteln, mit Mitteln, die sich sozusagen von selber lächerlich machen, einer Sache hinterher zu jagen, die Authentizität heißt. Sie ist gegen die Fotografie, weil das eben nur ein mechanisches Mittel zur Verdoppelung der Wirklichkeit ist und nichts mit Kunst und mit ästhetischer Empfindung zu tun hat. Und dann versucht sie ihre Tricks. Das ist sozusagen das, aber da kommt immer wieder, ist immer wieder, stellt sich so eine Mechanik daher. Und dass die Frage an der Fotografie aufgehängt ist, das macht nur sozusagen, das setzt nur den Deckel drauf, das macht nur das Backel zu, dass es sich hier um eine Stelle handelt, die auf Ruskin zielt. Das ist eine ganz klare Sache. Ruskin und die Großmutter sind sozusagen die ästhetischen Erzieherinnen. Und daher ist das, worum man sich kümmern muss, wenn man diesen Zusammenhang verstehen will, wenn man den wirklich realisieren will, den Zusammenhang, der über die Fotografie geht, zwischen der Fotografie, zwischen den fotografischen Reproduktionen von Naturschönheiten oder Architektur oder von mir aus eben auch Gemälden einerseits und der Mondlichtszene andererseits, der Belichtungsbegriff, ja, das, wenn man das über die Fotografie denken will, dann muss man mit einbeziehen die Einstellung Ruskins zur Fotografie, sonst kann man das nicht verstehen. Und man kann sogar einbeziehen, damit werde ich nächstes Mal beginnen, ein kleines Zitat von Louis Daguerre selbst. Also, weil eben die spezielle Form der Fotografie, die Daguerreotypie ist, im Unterschied zu anderen Verfahren, das spielt eine ganz besondere Rolle, wie Ruskin sich da dazu verhalten hat. Also das geht nächstes Mal noch ein kleines Stück weiter und wird uns jetzt eine Zeit lang, werden wir dann ein bisschen enger an diesem Thema der Fotografie bleiben. Und das wird uns dann auch noch eine Abzweigung, letztlich wird es auch die Fotografie sein oder kann man es so machen, dass man über das Fotografie-Thema direkt in die Frage des Gedächtnisses oder der Erinnerung bei Proust kommt. Also für heute, danke.